Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkfabrik Medizin. Ich bin Ingo Krenz, Internist und Nephrologe in Hamburg und mir gegenüber sitzt
Andreas Klinge, Internist und Diabetologe auch aus Hamburg.
Und zusammen sind wir die Denkfabrik Medizin.
Genau.
Andreas, wir feiern heute ein denkwürdiges Datum.
Absolut. Ich bin fast überrascht, wie schnell das gegangen ist. Vor einem Jahr haben wir unsere erste Folge veröffentlicht.
Ein Jahr ist vorbei, ne? Und wir haben ja das Gefühl, dass wir auf einer Welle surfen. Wir haben riesigen Spaß und kriegen so tolle Rückmeldungen von unserer Zuhörerschaft. Das ist ja wirklich, also für mich ein Highlight meines Berufslebens, muss ich sagen.
Absolut. Und das ist ja, ich sag mal, wir haben ja beide schon gesagt, das ist ein Spätwerk. Also das ist was, das hätten wir vor 5 Jahren gar nicht gekonnt. Ja, und ich glaube, wir haben beide große Freude daran. Und insbesondere freut uns, glaube ich, ganz sehr, dass, ja, da hören ganz viele Leute zu und haben irgendwie und geben uns positives Feedback und finden das gut, was wir machen. Offensichtlich haben wir ja irgendwie einen Nerv getroffen mit dem, was wir hier machen.
Ja, ne? Und deswegen haben wir uns ja auch für die heutige Folge was Besonderes ausgesucht.
Genau.
Wir haben es schon ein paar Mal angekündigt und ein bisschen geteasert, nicht? Aber heute wollen wir über Cholesterinbehandlung mit Statinen sprechen. Es ist soweit, Andreas.
Ja. Wir haben ja viele, auch dazu haben wir viele, wir haben das ja mehrfach, wie du gesagt hast, schon angekündigt und wir haben ja mehrere E-Mails und Kommentare bei Spotify bekommen, wo Leute sagen, da würden sie sehr drauf warten und nun haben wir uns vorbereitet und hoffen, dass wir was Gutes bringen können.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das ja schon, das ist ja schon ein Riesenthema.
Geht mir ganz genauso. Wir werden nachher darauf kommen, was für einen großen Impact das Thema Cholesterin insgesamt hat und ja.
Und außerdem ist es ja so, dass man das Gefühl hat, die Gemeinde da draußen ist geteilt in die Gläubigen und die Ungläubigen. Und auch das ist ja so, nicht? Wir würden ja für uns sagen, wir sind wahrscheinlich irgendwo so dazwischen, nicht? Wir sind nicht die Starkgläubigen, aber so ganz können wir die Cholesterin-Hypothese ja nicht ad acta legen. Nicht? Insofern werden wir ja sicher Kritik ernten.
Na klar.
Damit muss man, glaube ich, bei diesem Thema rechnen. Nicht? Aber ich glaube, das können wir aushalten, oder?
Ja, das denke ich auch. Ich glaube, was wir sind, ich finde das ja sehr spannend, ne? Da sind wir mehrfach schon im Vorgespräch ja auch drauf gekommen. Du sagst, wir sind die Gemeinde und es geht um Glauben. Das ist ja schon sehr eindrucksvoll, wenn wir über ein Thema reden, bei dem sozusagen der Glaube plötzlich eine Rolle spielt. Also das haben wir beim Bluthochdruck noch nie gemacht. Ja, ich glaube an Bluthochdruck oder ich glaube an die Senkung, sondern wir gucken, wir beiden versuchen ja immer sehr, eine wissenschaftsbasierte Medizin zu machen und Evidenz anzugucken und wie heißt es, show me the numbers. Und auf die wollen wir heute einmal auch mit drauf gucken.
Okay, ich habe eine kleine Gliederung vorbereitet und so eine Reihe von Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Mhm. Und wir fangen mal ganz seicht an. Und anfangen tut diese Geschichte ja 1994 mit der sogenannten 4S-Studie, eine Sekundärpräventionsstudie, wo rausgekommen ist, dass Statine das Wiederauftreten von erneuten kardiovaskulären Ereignissen, aber auch die Gesamtmortalität senken konnten. Seit 1994 läuft ja die Cholesteringeschichte. Und ich würde gerne mit dir sprechen darüber, dass die Sekundärprävention ist doch für uns das Thema, was uns am wenigsten Kopfschmerzen bereitet, oder?
Ja. Also wenn man sich das anguckt, wir haben uns ja, glaube ich, beide jetzt in diesem Zusammenhang auch die 4S-Studie nochmal angeguckt, die sozusagen der Ausgangspunkt war, da muss man sagen, die Effekte in der Studie waren ja riesig.
Ja.
Ne? Also du hast sozusagen gesagt, Tod ist sozusagen eine Mortalität mit einer absoluten Risikoreduktion von 3,3% und einer Number Needed to Treat von 31 für Sterben, das ist ja ein Rieseneffekt.
Ja.
Das ist heutzutage auch bei den späteren Sekundärpräventionsstudien ist das ein bisschen anders geworden, weil sich, glaube ich, insgesamt die Medizin und die Versorgung von Menschen mit solchen Risiken verändert und vor allen Dingen verbessert hat. Aber ich glaube, in der Sekundärprophylaxe gibt es wenig Diskussionen, dass Statine eine sinnvolle Therapieoption sind. Man könnte sich vielleicht noch streiten über die Frage, ob denn dieser Ansatz von treat to target und the lower the better, ob das wirklich in allen Konsequenzen so stimmt. Aber ich glaube, das ist auch ein Thema, das, ich will nicht sagen, das ist langweilig, aber das ist nicht das, glaube ich, was uns beide so interessiert, oder?
Ja, völlig richtig, ne? Also wir könnten an der Stelle, sagen wir mal, einmal bemängeln, dass das alles Das waren medikamentengetriebene Studien, nicht, wo es darum ging, Medikament A gegen B oder Dosis A gegen Dosis B zu testen. Und dabei sind eben zufälligerweise bestimmte LDL-Werte erreicht worden. Aber es waren keine Studien, es gibt keine Studien, muss man sagen, wo LDL-Zielwerte, also wir reden ja jetzt von 55 bei Hochrisikopatienten, wo zum Beispiel 55 gegen 70 oder 70 gegen 100 getestet worden ist. Das gibt es nicht.
Nee. Es sind unterschiedliche Dosen getestet worden, teilweise auch unterschiedliche Medikamente, die dann zu unterschiedlichen LDL-Werten geführt haben. Aber ein direkter Vergleich für Zielwerte gibt es nicht. Anders zum Beispiel als die Studie, die wir ja vor wenigen Wochen hier besprochen haben, wo es um Blutdruckziele ging, wo die wirklich versucht haben, unterschiedliche Blutdruckwerte zu erzielen und das dann miteinander verglichen haben.
Ja, genau. Das wäre, glaube ich, unsere Kritik in der Sekundärprävention. Aber ansonsten muss man sagen, das Thema ist gut bearbeitet. Und ich glaube, am Nutzen der Statine in der Sekundärprävention besteht kein Zweifel.
Ich glaube, vielleicht kann man einen Punkt noch zusätzlich machen. Fast alle Studien zum Nutzen in der Sekundärprävention von Statinen sind gemacht bei Patienten mit KHK.
Ja.
Also die Datenlage für Schlaganfall und die Datenlage, was uns beide sehr, sehr umtreibt, weil wir viele Patienten gemeinsam haben, PAVK,
ja.
Das sind alles Übertragungen. Ne? Wir denken, ja, das ist eine Systemerkrankung und das wird wohl am Bein ähnlich sein. Wir wissen das aber nicht. Das ist fast nicht untersucht. Und es gibt die Untersuchung, es gibt keine klare Evidenz dafür. Und wir übertragen da im Prinzip die Ergebnisse vom Herzen auf andere Gefäße.
Eine einzige Studie für nach Schlaganfall, ne? Diese Sparkle-Studie.
Ja. Und keine für AVK, zumindest nach meiner
Kenntnis. Keine für AVK, nein. Wir könnten vielleicht noch abschließen diesen Block und könnten sagen, dass die Number needed to treat, also ne, wie viele Leute musste man in der Sekundärprävention behandeln. In der Regel liefen diese Studien so in der Größenordnung von 5 Jahren. Also wie viele Leute musste ich 5 Jahre behandeln, um ein Ereignis, kardiovaskuläres Ereignis zu verhindern, nicht? Und die liegen so in der Größenordnung, sagen wir mal so 15, 20 bis 30. So in diesem Range, nicht? Also, was wir denken, ja, sag mal, Zahlen, die 30 und darunter sind, sind eigentlich gute Number needed to treat. So dass man sagen muss, also, das ist eine hochwirksame Therapie.
Vielleicht kann man das auch nochmal, das fand ich spannend, als ich die 4S nochmal angeguckt habe. Das Ausgangs-LDL-Cholesterin in der 4S-Studie war 188 Milligramm pro Deziliter. Ja, da würden ja heutzutage Kardiologen in Ohnmacht fallen, wenn Patienten mit solchen LDL-Werten kommen. Also, was ich meine ist, wir haben auch da bei der 4S-Studie den Effekt, die Leute kommen von einem hohen Risiko. Und je höher das Risiko ist, desto stärker ist der Effekt.
Ja. Genau.
Und spannend fand ich, wie schlecht die Leute im Bereich aller anderen Krankheiten behandelt waren. Fast keiner von denen hatte ACE-Hämmer. Das war damals noch nicht sozusagen so en vogue. Wenn man sich die Ereignisraten in neueren Studien anguckt, auch zur Sekundärprävention, sind die vorher schon besser behandelt. Die haben viel mehr Blutdruckmedikamente und haben, glaube ich, dadurch auch ein niedrigeres Risiko.
Ich gehe da jetzt gar nicht so doll drauf ein, weil wir haben viel vor.
Gut, ich höre auf.
Ich glaube, wir haben doch beide deutlich mehr Kopfschmerzen mit der Primärprävention.
Ja.
Das muss man sagen, das ist doch noch ein ungeordnetes Feld. Und wir hadern doch beide damit, dass die ESC mit ihren Guidelines oder jetzt mit der 2021er Prevention of Atherosclerotic Disease, haben sie nochmal einen Leitfaden rausgegeben. Wir hadern doch damit, nicht, dass da Dinge drinstehen, wo man nicht einfach das so durchwinken kann und sagen kann, ja, toll, dass ihr uns das geschrieben habt, ich bin mit allem einverstanden. Da steht doch, muss man doch sagen, unendlich viel Quatsch drin.
Ja, absolut.
Womit wollen wir beginnen? Wollen wir beginnen damit, dass die Effekte in der Primärprävention klein sind?
Ja, das knüpft ja sehr schön an, auch an das, was wir eben schon gesagt haben und auch aus dem, was in der Blutdruckfolge schon eine Rolle gespielt hat, ist in der Primärprävention, das sind einfach die Risiken so sehr viel geringer, absolut gesehen, dass der Effekt von der Behandlung natürlich auch sehr viel geringer ist. Und deswegen ist sozusagen das, was man an Nutzen auslösen kann, durch eine medikamentöse Therapie einfach auch viel kleiner.
Ja. Nee, also ich habe mal so ein bisschen quer geguckt. Nicht? Da gibt es Studien, die bei Leuten mit mittlerem Risiko gemacht worden sind. Mittleres Risiko ist so in der Größenordnung, wenn das 10-Jahres kardiovaskuläre Ereignisrisiko so 5% Das nennt man schon mittleres Risiko. Mhm. Und wenn du da guckst, nicht, da gibt es eine Hope 3 und eine Jupiter und so, nicht? Und wenn du da guckst, dann ist die Number Needed to Treat, die in diesen Studien rauskommt, so zwischen 80 und 100 über 5 Jahre. Mhm. Das heißt, du musst 100 Leute 5 Jahre behandeln, um ein Ereignis zu verhindern. Die absoluten Risikoreduktionen liegen zwischen 1 und 1,5% über 5 Jahre.
Ja.
1 bis 1,5%. Also ich weiß nicht, ob nicht was Ähnliches oder Besseres rausgekommen wäre, wenn die Leute jeden Tag einen Spaziergang gemacht hätten, anstatt das Statin zu futtern. Aber sag mal, von den Effekten sprechen wir. Und dann wird die Number Needed to Treat dramatisch höher in dem Moment, wo das Risiko niedrig ist. Also bei Patienten, die ein 10-Jahres-Risiko unter 5% haben, gehen die Number Needed to Treats spielend auf 300. Mhm. Du musst 300 Leute über 5 Jahre behandeln, um ein Ereignis zu verhindern. Ich finde, das muss man ja mit Leuten kommunizieren. Da kannst du ja nicht einfach sagen, ich verschreibe ihnen jetzt mal ein Statin und alles wird gut.
Ich glaube, der Unterschied, der uns sozusagen so umtreibt bei dieser Frage mit der Statintherapie, ist, dass das ja nicht so kommuniziert wird. Wenn das so kommuniziert werden würde, also es ist eine absolute Risikoreduktion von einem guten Prozent, die man dadurch erreichen kann. Das haben wir in anderen Fällen auch. Also wenn ich gucke, wie lange ich den HbA1c-Wert von, wie vielen Menschen ich den HbA1c-Wert von 8 auf 7 senken muss, um ein mikrovaskuläres Ereignis zu verhindern, sind wir auch bei hohen Zahlen. Mhm. Aber es hat eine andere, also ich finde diese Cholesterin, die gesamte Geschichte und auch die Therapie hat sowas Imperatives.
Ja.
Also wir haben ja schon erwähnt, dass wir beide Arztbriefe empfangen, in denen das drinsteht. Du sitzt sogar in einer Praxis, die gelegentlich solche Arztbriefe mit sowas schreibt, wo Empfehlungen unten drinstehen. Ich habe letztens einen Brief bekommen, da hatte ein Patient, ja, das war definitiv in der Sekundärprophylaxe, der hatte ein LDL-Cholesterin von 81. Und dann stand im Brief, es müsse nunmehr dringlich ein LDL von unter 55 erreicht werden. Also ich finde, man kann das diskutieren, man kann überlegen, wie hoch ist denn der Effekt. Aber dieses Wort dringlich, das führt dazu, dass die Patienten vor an der Anmeldung stehen und sagen, das Krankenhaus gesagt hat, ich muss schnell einen Termin haben.
Ich muss sofort, genau.
Und da, ich finde sozusagen die Effektivität und die Kräftigkeit der Intervention und wie lange das auch dauert, das dauert, werden wir sicher, vielleicht, weiß nicht, ob wir da jetzt schon drüber sprechen wollen, wie lange dauert es denn, wenn man das LDL-Cholesterin senkt in der Therapie, wie lange dauert es denn, bis die Kurven auseinandergehen, bis der Patient einen Benefit hat?
Ja, also das können wir kurz einflechten. Es ist in der Sekundärprophylaxe so, dass du die Leute ein Jahr behandeln musst, bevor die Kurven auseinandergehen, die Kaplan-Meier-Kurven. Das heißt, du siehst den Benefit erst nach einem Jahr Therapie. Es gibt eine einzige Ausnahme und das ist die Prove-It-Studie. Das war eine Studie bei Patienten mit akutem Koronarsyndrom. Da hat man denen sofort nach dem Ereignis 2 verschiedene Statine gegeben. Und zwar einmal Atorvastatin 80 Milligramm und Pravastatin 40 Milligramm. Also ein hochpotentes gegen ein niedrigpotentes. Und da hat man gesehen, dass diese Kurven schon etwa so nach 2 Monaten, wenn du dir die Originalabbildung anguckst, gehen die auseinander. Das ist der einzige Unterschied. Alle anderen in der Sekundärprävention brauchen ein Jahr, bevor die Kurven auseinandergehen.
Das ist ja, wie gesagt, ich vergleiche es nochmal mit meinen Diabetes-Therapie-Sachen, ist das ja im Verhältnis schon gar nicht, also ein Jahr ist ja was, das ist gar nicht so spät, aber es ist nicht dieses, der braucht am Freitagnachmittag einen Termin.
Ja, ne?
Ja, oder also wenn Sie jetzt das Statin nicht nehmen, dann droht Ihnen was Schlimmes. Ja, ja. Das ist es ja alles überhaupt nicht. Es ist ein langsam fließender Fluss.
Ja.
Der da sozusagen das Risiko treibt.
Okay, wir waren bei der Primärprävention und haben gesagt, die Effekte sind gering. Selbst bei Leuten mit was mittleres Risiko genannt wird, müssen wir 80 bis 100 Leute über 5 Jahre behandeln, um ein Ereignis zu verhindern. Bei den Leuten, die ein niedriges Risiko haben, gehen die Number Needed to Treat in die Größenordnung von 300. Nee, und wir finden, dass man das mit seinem Patienten besprechen muss. Ja. Bevor man einfach sagt, sie nehmen jetzt ein Statin. Nun ist es ja so, dass auch in der Primärprävention werden ja von der ESC insbesondere LDL-Zielwerte empfohlen. Mhm. Was sagst du denn dazu? Ich meine, das ist ein Elfmeter, den ich dir jetzt vorlege.
Ja, wollte ich gerade sagen. Der Torwart ist irgendwo nebenan und ich stehe mit dem Ball vorm Tor. Es gibt dafür einfach überhaupt gar keine Evidenz. Ja, also es gibt in der Primärprävention, also eine, wir haben schon gesagt, insgesamt gibt es keine, also es gibt keine direkten Studien mit direkten Vergleichen von LDL-Zielwerten. Und es gibt in der Primärprävention überhaupt nichts. Da gibt es nicht mal indirekte Vergleiche. Und die ganzen Studien, die diese ganz niedrigen LDL-Zielwerte sozusagen, auf denen die abgeleitet werden, sind Studien in der Sekundärprävention. Und es sind in aller Regel Studien mit Medikamentenkombinationen. Also teilweise der Zielwerte kommt aus Studien mit PCSK9-Hämmern oder aus der Improve-It-Studie, wo sozusagen zusätzlich zum Simvastatin Ezetimibe gegeben worden ist bei Postinfarktpatienten 10 Tage. In einem Fenster von 10 Tagen nach dem Infarkt ist das begonnen worden. Da sind solche Werte erzielt worden und da gab es einen Unterschied. Das zu übertragen auf die Primärprävention ist aus meiner Sicht nicht statthaft.
Man fragt sich doch, aber wie kommen die auf diese Idee? Ich meine, das ist ein völlig alles anderes Patientenkollektiv, was da behandelt wird. Da werden einfach Zielwerte aus der Sekundärprävention genommen. Und selbst da sind sie ja nicht mal so, dass man sagen würde, nicht, es ist ein knallhartes Faktum, wissenschaftliches Faktum, dass wir alle jetzt auf 55 senken müssen. Nee, auch da ist es ja so, ne, dass das weiche Evidenz ist, ne? Es macht auch nur weltweit die ESC.
Genau, das wäre ja für mich eine spannende Frage, uns mal damit zu beschäftigen, warum ist das denn so? Woher kommt denn so eine Übertragung? Und also für mich gibt es zwei Aspekte, die glaube ich, eine Rolle spielen. Das eine ist, dass es ganz offensichtlich, also wir beiden unterscheiden hier gerade zwischen Primär- und Sekundärprävention. Und was ich in den letzten 1, 2, 3 Jahren erlebe, ist, dass versucht wird, diese Grenze zu verwischen. Mhm. Also Patienten werden, also ich bekomme jetzt Briefe von Kardiologen und in dem Brief steht wörtlich drin, mit einem Karottesplug gehört der Patient jetzt in die Gruppe der Sekundärprävention und dann werden diese Zielwerte genommen. Das heißt, für mich ist das da wird jemand sozusagen von der Definition woanders reingeschoben und das ist auch nicht okay, weil in den ganzen Studien Sekundärprävention bedeutet, die Patienten haben ein kardiovaskuläres Ereignis gehabt, also nach Herzinfarkt oder nach Schlaganfall. Und also das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, also die von uns beiden ja sehr geschätzte Frau Dr. Einhardt von der AKDE, die zeigt das ja, das, was du eben gesagt hast, dass die ESC eine Gruppe weltweit ist, die sozusagen dieses zielwertgetriebene Modell hat und dass die anderen das nicht tun. Und dann sagt Frau Einhardt ja immer an der Stelle, was weiß die ESC, was die anderen nicht wissen? Also woher kommt das, woher kommt diese Empfehlung? Und ein ganz wichtiger Punkt ist, die ESC-Guidelines haben keine systematische Literaturrecherche. Und sie haben unglaublich viele Interessenkonflikte. Die Interessenkonflikte der Autoren sind in einem extra Dokument veröffentlicht worden. Ich weiß nicht, ob du das gefunden hast. Das hat 75 Seiten.
Ah, guck mal, ich habe 67 abgespeichert. Aber
ja, den Unterschied würde ich als graduell betrachten. Ja. Also die Publikation der Interessenkonflikte ist also gefühlt fast länger als die gesamte Guideline. Und es ist, also Interessenkonflikt ist ja ein ganz großer Punkt und es ist eben auch nach den Kriterien, die wir haben, es gibt überhaupt keine repräsentative Gruppe. Also handwerklich ist das gar keine Leitlinie.
Ja. Also wir mögen ja beide Leitlinienwatch.org. Ne? Da orientieren wir uns ja ganz gerne, zumindest was die formale Qualität von Studien angeht. Von Leitlinien, nicht Studien, was Leitlinien angeht. Nicht, ich glaube, die sind nicht so stark auf der inhaltlichen Seite, aber zumindest sagen wir, die formalen Aspekte und ebenso das Drumherum, nicht? Also, war die Gruppe, die Leitlinie aufgestellt hat, nicht? War die vernünftig zusammengesetzt und sowas? Wie sind die Interessenkonflikte, nicht? Und da hat die ESC-Leitlinie zur Behandlung des erhöhten Cholesterins hat 3 von 18 möglichen Punkten bekommen. Genau eben mit dieser Kritik, nicht? Dass es eben kein repräsentatives Gremium war und dass da eben eine unfassbare Menge von Interessenkonflikten und Verwicklungen mit der Pharmaindustrie.
Und ich kann ja vielleicht mal 2 Sätze dazu sagen, wie wird denn in einer gut gemachten Leitlinie, also zum Beispiel in der S3-Leitlinie, wie wird da mit Interessenkonflikten umgegangen? Das weiß ich aus persönlicher Erfahrung. Man muss vorher seine Interessenkonflikte offenlegen und dann wird festgelegt, zu welchen Themen man nicht abstimmen darf. Also wenn man sozusagen Vorträge gehalten hat für Hersteller von, weiß ich nicht, GLP-1-Agonisten, dann darf man zum Thema GLP-1-Agonisten in der Therapie von Typ-2-Diabetes im Rahmen der Leitlinie nicht abstimmen. Und wenn wir uns die 75 Seiten angucken, dann hätte keiner von den Autoren zu irgendeinem Thema abstimmen dürfen.
Da sitzen dürfen, ne?
Ja, genau, die hätten da nicht mal sitzen dürfen. Und damit muss man sagen, ist die komplette Arbeit komplett diskreditiert.
Ich habe mal nachgeguckt, wie die Studien in der Primärprävention, wer da denn so dahinter stand und musste mit Schrecken feststellen, dass alle Studien in der Primärprävention mit einer einzigen Ausnahme von der Pharmaindustrie gesponsert oder zumindest in der HOPE-3-Studie war es so, dass die das Medikament zur Verfügung gestellt haben. Das war AstraZeneca. In den meisten von denen war es sogar so, dass sie wesentlichen Einfluss auf das Design und die Auswertung der Studien hatten. Die einzige Ausnahme ist die All-Hat. Und da gab es ja eine, die kenne ich aus der Blutdruckwelt. Es gab einen Blutdruckarm in dieser Studie und der andere war der Lipidarm. Die war vom NIH finanziert. Und was soll ich dir sagen? Das ist die einzige Primärpräventionsstudie, die negativ ausgegangen ist. Es gibt Kritikpunkte an der Studie. Man kann nicht sagen, dass es eine ganz tolle war. Die Cholesterinsenkung war relelativ niedrig, nur 17%. Aber trotzdem, es ist die einzige, die negativ ausgegangen ist.
Das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt. Und da kommt aber ja was zum Thema Cholesterinsenkung. Also ich kann eigentlich fast mit keinem Patienten seine Laborwerte besprechen, ohne dass er mich fragt, wie sein Cholesterin ist. Also wir reden über den Diabetes gut eingestellt, die Nierenfunktion ist gut, er hat kein Eiweiß im Urin. Und wie ist mein Cholesterin, Herr Doktor? Also das Cholesterin ist offensichtlich was, was ja, also auch ohne die Frage, ob man Medikamente einnehmen soll dagegen oder nicht, treibt das die Menschen ja um. Also wir beide waren ja früher häufiger mal auch auf Kongressen in den USA und waren dann gelegentlicher auch mal, war ich mal in einem Hotel. Und in den USA haben die ja eine absolute Panik vor Cholesterin und lassen sich dort ihr Rührei oder Omelett wird nur mit Eiweiß zubereitet. Eiweiß, ja. Da wird das Eigelb rausgenommen, weil das ja so viel Cholesterin enthält. Und was auch stimmt. Aber es gibt ja eine sehr schön gemachte Untersuchung, die sozusagen die eine Gruppe hat sie gezwungen, ich glaube, 6 Eier pro Tag zu essen und der anderen Gruppe haben sie Eier komplett untersagt und das Cholesterin hat sich auch nicht verändert.
Ja.
Ja, das heißt, wir haben einen Riesenbereich von Mythen und fast religiösen Umgang, da sind wir wieder am Anfang, dass sozusagen auch der Großteil unserer Patientinnen und Patienten, das Thema Cholesterin treibt sie unglaublich um. Seit meiner Kindheit sehe ich im Fernsehen Werbung für Diätmargarine.
Ja, Bezel, ne? Genau, damit Bezel, sind wir groß geworden. Ne?
Damit sind wir groß geworden. Ne? Mhm. Butter ist gesund und ungesund und gefährlich. Und Margarine ist ganz gesund. Ich glaube, das Thema wollen wir jetzt nicht in Gänze aufmachen. Aber dieses Thema ist kein rein medizinisches Narrativ, sondern das hat einen viel größeren Rahmen noch.
Ja, also das war ja früher noch mit diesen Produktlinien mit Du darfst. Ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst.
Ja, klar.
Alles fettreduzierter Käse und was nicht geschmeckt hat und so. Ich meine, da ist ja damals eine bevölkerungsweite Erziehungskampagne ist ja über uns gelaufen, nicht? Und ich denke, dass wir das heute noch immer noch sehen, nicht? Dass die Leute Cholesterin im Bewusstsein haben. Und diese neuen Schritte, dass wir heute sagen, dass Nahrungskolesterin trägt eigentlich nur noch zu maximal 10% zum Blutcholesterin bei und man muss sich nicht mehr kasteien und keine Eier, keine Schalentiere und solche Geschichten. Das ist ja noch nicht so eingesunken, dass wir das wieder dürfen. Man hat das Gefühl, dass wahrscheinlich braucht das jetzt nochmal wieder 10 Jahre, ne, bis die Bevölkerung weiß, okay, ne, also Cholesterin in der Nahrung ist nicht böse.
Ja, ich glaube, 10 Jahre ist fast vorsichtig geschätzt, wenn ich so gucke, wie lange es braucht, dass wir, also als ich angefangen habe mit Diabetologie vor 35 Jahren, gab es in Deutschland noch eine Diätverordnung, wo sozusagen Produkte für Diabetiker speziell ausgewiesen waren. Auf dem Nachttisch meiner Oma, die Typ 2 Diabetes hatte, wusste ich, lag immer Diabetikerschokolade. Die schmeckte schrecklich. Ja, also da gab es solche Produkte noch. Zum Glück ist irgendwann diese Diätvorschrift abgeschafft worden. Seitdem gibt es diese Ecke für Diabetiker auch nicht mehr im Supermarkt. Aber auch das hat ewig gehalten und dauert teilweise noch an, dass die Leute sagen, ich darf einfach eine normale Schokolade essen.
Was mich bei der Recherche über die Primärpräventionsstudien noch überrascht hat, war die Erkenntnis, dass es in den Primärpräventionsstudien gibt es keine Reduktion der Gesamtmortalität. Ja, sie haben diese, was wir gesagt haben, mittleres Risiko 1 bis 1,5% Risikoreduktion kardiovaskulärer Ereignisse. Bei dem niedrigen Risiko ist es ja deutlich unter 1%, 0,4, so in der Größenordnung. Aber es gibt keine Reduktion der Gesamtsterblichkeit. Auch das ist ja ein Faktum, was nicht in die Leitlinien entsprechend eingegangen ist.
Ja, das wird auch anders suggeriert, ne? Also ich kann mich erinnern an einen Patienten von mir, der beim Kardiologen war. Er hat keine KHK, sondern er war da, glaube ich, zur Blutdruckbehandlung. Und der hatte in dem letzten Termin vorher mit mir, hatten wir über seinen Cholesterinsenker gesprochen, den er eingenommen hat. Und er wollte den eigentlich nicht nehmen. Und dann haben wir in den Risikorechner die Daten eingegeben. Die Risikoreduktion war gar nicht so groß, weil er gar nicht so ein hohes Risiko hatte. Und er hat sich gemeinsam mit mir entschlossen, das abzusetzen. Und da hat der Kardiologe beim nächsten Termin zu ihm gesagt, Dr. Klinge hat Ihnen Ihre Lebensversicherung abgesetzt.
Er gehörte zu den Glaubenden.
Er gehört zu den Gläubigen, ja. Aber damit meint, also das ist dieses, was du eben sagst, es ist gar nicht, also ein Mortalitätsvorteil, den gibt es gar nicht, ne? Der ist nicht messbar. Wir überhöhen die Bedeutsamkeit von Cholesterinsenkung, überhöhen wir massiv.
Also es gibt ja verschiedene Interpretationsmöglichkeiten für so eine Aussage, nicht? Also einmal könnte es ja sein, dass dieser Mensch tatsächlich ein Gläubiger ist und einen festen Glauben hat. Man könnte aber auch sagen, wenn wir etwas neutraler sind und einen Schritt zurücktreten, da herrscht ein riesiger Action-Bias. Wir tun einfach gerne was, als dass wir da was lassen in der medizinischen Behandlung. Und wir denken ja immer, dass wir tun Gutes, wenn wir den Leuten eine Tablette andrehen.
Ich glaube, Action-Bias würde ich dir sofort zustimmen. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch eine Form von Availability-Bias. Also die Menschen beim Kardiologen sind ja fast alle, oder viele von denen sind herzkrank. Dass aber die Gesamtheit aller Herzkranken außerhalb einer kardiologischen Praxis deutlich niedriger ist, das nehmen die nicht mehr zur Kenntnis. Ne? Mhm.
Trotzdem könnte man auch von dem Kardiologen erwarten, dass er in Primär- und Sekundärprävention unterscheiden kann. Und dass er, na, wenn das jemand ist, der in der Primärprävention ist, dass man sich dann deutlich entspannen kann. Und da würden wir doch auch sagen, Fire and Forget,
ja,
ist doch durchaus ein adäquates Prinzip. Und wir können doch, sag mal, dieses Titrieren auf Zielwerte in der Primärprävention, das kann man doch eigentlich vergessen.
Aber ich glaube, das Schwierige für die Kollegen ist ja jetzt wirklich völlig unabhängig von gläubig oder nicht gläubig, ist ja, wo liest du das denn? Wo könntest du diese Position nachlesen? In der ESC-Guideline steht es eben genau anders drin. Mhm. Und die deutschen Fachgesellschaften ziehen sich ja einfach elegant aus der Affäre, indem sie einfach gar keine eigene Leitlinie dazu rausgeben und einfach auf die ESC verweisen. Ja, ich würde eigentlich erwarten von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, dass sie eine eigene Leitlinie rausgibt, die dann eben nach meiner Idee evidenzbasiert was anderes macht und eine klare Unterscheidung macht. Und ist natürlich total schwer. Die meisten Kollegen, glaube ich, lesen nicht die Primärliteratur, sondern gucken in diese Guideline oder ehrlich gesagt nur in diese hübschen farbigen Grafiken, wo dann sozusagen die Patienten mit bestimmten Zielwerten in einem roten Bereich liegen und man denkt, man muss die jetzt senken. Die Welt ist halt sehr, sehr darin getrieben, durch diese Empfehlungen der ESC, denen aber auch nichts Vernünftiges so richtig gut entgegengesetzt wird.
Naja, also in Deutschland haben wir ja den Leitfaden von der AKDE. Da hast du ja sogar, sag mal, selber dran mitgearbeitet.
Daran habe ich mitgearbeitet. Dieser Leitfaden hat auch, also insbesondere Kolleginnen und Kollegen so in der Hausarztmedizin sagen, dass sie das sehr entlastend finden. Das ist ein Leitfaden und keine Leitlinie. Also wir sprechen keine Empfehlungen aus, weil dazu bräuchte man dann sozusagen wieder diesen Mechanismus mit der gleichmäßigen Besetzung und all diese Dinge. Aber es ist ein Leitfaden mit einer systematischen Literaturrecherche, die wir übrigens dann auch noch abgeglichen haben mit den Recherchen der ESC und all der anderen Leitlinien, damit wir sozusagen nichts übersehen. Und da kommen eben, ich sag mal vorsichtig, differenziertere Aussagen dabei raus und eben eine klare Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärprävention und eben dann auch nochmal ein Blick zum Beispiel auf Menschen mit Diabetes.
Ich bin ja, sag mal, ich bin nicht in diesem Gremium und gucke noch ein kleines bisschen anders auf den Leitfaden der AKDE und habe halt mir überlegt, was ist denn der Unterschied zur ESC? Ich finde, ein wesentlicher Unterschied ist, die ESC gibt dir ja, sag mal, klare Vorgaben, auf welche Ziele du, und wenn du dich mit dem Thema nicht weiter beschäftigen möchtest, dann ist das natürlich, ist sowas ja genial, ne? Dass du sozusagen gleich griffige Zielwerte hast und dann kannst du dem eine Tablette geben und kannst in 3 Monaten das Cholesterin messen. Und da ist, finde ich, ist die AKDE ist da ja, ist ja viel, sag mal, allgemeiner gehalten. Ne? Mhm. Du sollst das individuelle Risiko des Patienten betrachten. Und die sagen ja auch so Sätze wie, LDL ist ein Surrogatparameter, man soll auf harte Endpunkte gucken und solche Sachen. Das ist natürlich mehr Arbeit für einen niedergelassenen Kollegen, wenn er sich mit jedem Patienten individuell beschäftigen muss. Und du kannst auch nicht, was wir ja von den Kardiologen zitiert haben, du kannst eben nicht diese Copy-and-Paste-Blöcke aus der ESC-Leitlinie, kannst du aus dem AKDE-Leitfall nicht so rauskopieren und als Empfehlung in den Arztbrief reintun. Da muss man dann schon mehr zu erklären. Mit dem AKDE-Leitfaden muss man sich mehr beschäftigen. Der ist differenzierter und das macht es halt in der täglichen Praxis ein Tickchen umständlicher.
Das stimmt, aber so ist es halt. Ne? Also es ist halt etwas komplizierter. Ne? Es ist eben nicht so leicht, wie die ESC uns das weismacht oder die Guidelines das weismacht. Und das ist beim Cholesterin genauso, wie wir das letzte Mal über Blutdruck gesprochen haben und wie wir über Diabetes gesprochen haben. Wenn es darum geht, Ziele zu definieren, sind es unterschiedliche Parameter, die man gemeinsam mit dem Patienten mit in Betracht ziehen muss. Und es ist nicht diese One-Size-Fits-All-Lösung. Ja. Mhm. Und das ist ein Tickchen unbequemer, was ich an dem, also ich glaube, wir können alles sozusagen unten in den Shownotes einmal verlinken, auch gerne auf die ESC-Guideline, das ist ja, dann kann jeder sich das auch mit anschauen und den Leitfaden der AKDE. Und was ich gerne mit verlinken würde, wäre, das ist, steht in Zusammenhang mit diesem Leitfaden, es gibt sehr gute Patientenmerkblätter, wo sozusagen die Frage, behandeln oder nicht, sozusagen auf zwei Seiten zusammengefasst sind. Mit denen arbeite ich sehr gerne, weil da sind einfach Tabellen drin, wo dann absolute Risiken und ein Number Needed to Treat steht. Und das ist aus meiner Sicht, das ist häufig eine gute Grundlage, um mit Patienten darüber zu reden, damit die sich entscheiden können, ob sie das wollen oder nicht.
Mhm. Nicht von der ESC rausgegeben zufällig?
Nein, die ist nicht von der ESC rausgegeben, sondern die ist sozusagen von einer deutschen, also ein Teil davon ist von der AKDE selber rausgegeben und ein Teil ist vom EZQ, das es jetzt leider nicht mehr gibt, aber sozusagen das sind evidenzbasierte Patienteninformationen, die sozusagen überprüft sind und die verlinken wir da einfach mit, das sind PDF-Dateien, die drucke ich einfach den Leuten aus und gebe denen die mit, dann können die sich das mit angucken. Weil in der Regel ist es ja auch nicht, dass wir heute, wenn er da sitzt, heute die Entscheidung treffen müssen, jetzt ein Statin oder nicht. Der kann das auch sich 3 Monate überlegen und wir sprechen dann nochmal neu.
Ich glaube, das haben wir noch nicht gesagt, ne? Dass die Latenz bis in der Primärprävention ein Effekt nachweisbar ist, ist 3 bis 5 Jahre.
Ja, die ist noch viel größer, ne?
3 bis 5 Jahre. Das heißt, man hat eine ganze Weile Zeit, sich das zu überlegen und muss es nicht heute entscheiden, ob das sinnvoll ist, ein Statin einzunehmen oder nicht. Ne?
Ja, und ich finde, man muss ja sozusagen bei der Frage, also das eine ist ja, ein Medikament einzunehmen, man muss Nutzen und Risiken abwerten. In der Primärprävention, gerade bei Menschen mit niedrigem oder mittlerem Risiko, ist der Effekt nicht so sehr groß. Und da muss man einmal gucken, was ist denn der Nachteil? Man muss sagen, dass die Medikamente ja in aller Regel extrem gut verträglich sind. Statine machen ja selten Probleme. Mhm. Aber ich finde, das Problem mit den Statinen betrifft dann gar kein Problem des Statins, sondern die Frage, die konkurrieren ja mit den anderen Medikamenten, die auch in der Regel alle noch eingenommen werden müssen, für Blutdruck oder Diabetes, konkurrieren die um die Einnahmetreue.
Ja.
Also du kennst die Zahlen, glaube ich, immer sehr viel besser, weil die im Bereich vom Hochdruck gut untersucht sind.
Ja.
Wie viel Prozent der Tabletten noch eingenommen werden, wenn es über 3 Tabletten hinausgeht? Wie ist denn das irgendwie?
Also die Compliance oder Adherence, wie es ja modern jetzt heißt, ist im freien Fall ab der 3. Tablette täglich. Nicht Medikament, ab der 3. Tablette, die du am Tag einnehmen musst. Also zum Beispiel, wenn du jemandem entspannt ein Antibiotikum verschreibst, was er morgens, mittags, abends, Penicillin G oder irgendwie sowas, noch morgens, mittags, abends einnehmen muss. Also ich persönlich finde schon schwierig, die Mittagstablette daran zu denken. Mhm. Und meine eigenen Tabletten, die liegen neben meiner Zahnbürste, damit ich nicht vergesse. Mhm. Und es sind zum Glück, sind es aktuell maximal 3. Das schaffe ich gerade noch nicht. Aber ich habe für jeden Patienten großes Verständnis, dass wenn da diese Tablettenpläne kommen, wo 15 verschiedene Medikamente, man kann einfach nicht davon ausgehen, dass das zuverlässig eingenommen wird.
Wenn ich so meine Patienten angucke, die nehmen 2 Tabletten Metformin und ich sag mal einen ACE-Hemmer, dann sind wir schon bei 3 Tabletten.
Ja.
Und jetzt muss man sich sehr überlegen, finde ich, die 4. Tablette, die man jetzt dazu gibt.
Ja.
Also wenn er das Statin dann nimmt und dafür den ACE-Hemmer nicht, dann glaube ich, haben wir mehr Schaden angerichtet als Nutzen.
Und sollte er nicht lieber einen SGLT2-Hemmer einnehmen als ein Statin, Andreas?
Das ist auch wiederum eine sehr spannende Frage.
Auch das wäre ja eine.
Aber auch da haben wir auch bei den SGLT2-Hämmern haben wir die gleiche Situation, wie wir vorhin hatten bei den Statinen. Bei den Patienten mit manifester kardiovaskulärer Erkrankung wissen wir, dass nicht nur die Gesamtmortalität beeinflusst wird. Bei Patienten, die keine kardiovaskuläre manifeste Erkrankung haben, sondern nur ein hohes Risiko, wird schon wieder nicht die Mortalität beeinflusst.
Ja.
Also da haben wir auch ähnliche Effekte. Aber nochmal, genau das ist der Punkt. Daran drehen wir doch. Also wir haben Chance, also eine Tablette mehr wird vielleicht noch gehen. Welche nehmen wir denn?
Ja. Da ist meine Erfahrung, da würde ich ja gerne mal mit dir eine Folge drüber machen, diese Polypharmakotherapie. Und es kommen diese Leute, die irgendwie 10 verschiedene Medikamente haben und Es steht überall, mittlerweile kannst du lesen, dass ab dem, weiß nicht, 65. oder 70. Lebensjahr dann auch noch die Medikamente alle gefährlicher werden und wir zu Stürzen neigen. Nee, aber wo fange ich denn an zu reduzieren? Was kann ich denn wegnehmen? Da habe ich noch nichts gelesen, wo jemand mir sagt, nicht also die und die Tablette, die können Sie entspannt nehmen. Das finde ich, können wir uns mal als Thema vornehmen.
Finde ich eine gute Idee, ein spannendes Thema. Und wo wir gerade beim Reduzieren sind, müssen wir, glaube ich, noch mal einmal auf auch einen unangenehmen Aspekt von der Statintherapie kommen. Wie ist denn die Datenlage bei Menschen über 75?
Über 75, genau.
Über 75 in der Primärprävention, da ist eine Wüste.
Niente, nada.
Und wie viele Patienten sind das aber, die wir in Realitas damit haben und denen wir dann das Statin geben? Also,
und der Effekt wird immer kleiner, also die profitieren nicht mehr so wie die 40- bis 65-Jährigen, die profitieren deutlich mehr. Nee, also da wäre zum Beispiel Luft. Ne?
Absolut.
Ne, dass man so eine Pille wegnehmen kann.
Ja.
Ich habe noch einen Punkt vorbereitet. Ich habe mich mit den Risikorechnern beschäftigt.
Ja.
Also den gängigen, die wir so benutzen, diesen Score 2 von der ESC. Die Hausärzte in Deutschland benutzen ja ganz viel Ariba. Mhm. International gibt es noch sowas wie Framingham und so. Und habe geguckt, mich hat interessiert, wie ist denn überhaupt die Sensitivität von diesen Dingern? Mhm. Da bin ich zur Erde gesunken und habe gedacht, kann nicht wahr sein. Also ne, wir entscheiden Therapien danach. Und wenn das ein Laborwert wäre, und letztendlich muss man das ja eigentlich betrachten wie ein Laborwert, ne? Dann würdest du doch diese Bestimmung abschaffen. Die Sensitivitäten, die liegen unter 50%. Mhm. Das heißt, du findest nicht mal die Hälfte derjenigen, die im Risiko stehen, findest du mit dem Ding. Das finde ich
ja.
Gruselig.
Das ist gruselig. Und ich glaube, dass das ein Effekt auch der Situation ist, dass, also was liegt in den Risikorechnern zugrunde, egal welchen du jetzt nimmst? Ne? Das sind ja unterschiedliche Geschmacksrichtungen für dieselbe Situation. Mhm. Denen können ja nur randomisierte, kontrollierte Studien zugrunde liegen, von denen wir ja bei der Leitlinienfolge bei uns schon gesagt haben, ein Großteil unserer Patienten könnte an diesen Studien gar nicht teilnehmen, weil sie Ausschlusskriterien hätten. Mhm. Die können diese Patienten nicht treffend beschreiben. Und ich deswegen, also es ist ein Anhalt. Ich weiß nicht, was ist denn so in deinem Umfeld? Ist das was deine kardiologischen Kollegen benutzen?
Nein.
Benutzen die Risikorechner?
Nein. Ich glaube, also wie gesagt, die sind ja ESC-gläubig zum ganz überwiegenden Teil und orientieren sich an diesen Zielwerten. Mhm.
Ich benutze gerne den Ariba-Score, weil ich den, also der kommt ja aus der, es ist ein Hausärztebereich. Ja. Was ich an dem Score so sehr mag, ist, bei allen Schwächen, die diese Score-Systeme alle haben, ist, dass es so eine, nachdem du die Daten des Patienten eingegeben hast, gibt es so eine Art Interventionsmöglichkeit. Also ich rede mit den Leuten nicht über absolute Risiken. Gucken Sie mal, Sie haben ein 35% Risiko, in den nächsten 10 Jahren Herzinfarkt zu kriegen, sondern ich rede mit den Leuten, was würde dann passieren, wenn Sie eine Blutdrucktablette mehr einnehmen und wir den Blutdruck von 145 auf 135 kriegen? Oder was würde passieren, wenn Sie Statin einnehmen? Gibt es auch den Button? Oder eben auch, was würde passieren, wenn Sie mit dem Rauchen aufhören? Und sozusagen diese Spiele mache ich mit denen, ich drehe den Monitor zu denen, dass die da drauf gucken können, um sozusagen, dass die Menschen eine Idee haben, wie stark der Effekt ist.
Das heißt, du machst das so ein bisschen so, das ist eine Lernerfahrung.
Ja.
Dass die sozusagen sehen können, was könnte ich erreichen?
Ja.
Und nicht, also du machst nicht Nocebo und sagst, oh Gott, sie haben so ein hohes Risiko und jetzt müssen sie diese Pille nehmen und alles wird gut, sondern du versuchst einen Erkenntnisprozess in Gang zu setzen.
Genau. Also im Prinzip ist das so ein bisschen so wie Motivational Interviewing, dass man irgendwie das Nachdenken über so eine Sache anstößt. Ja. Und was ich an dem Ariba-Score sehr mag, ist, dass der gibt immer in so einem Balken ja nicht nur das Risiko des Patienten aus, sondern er gibt immer noch das Risiko der Alterskohorte des Patienten oder der Patientin aus. Okay. Das heißt, weil das Problem ist ja, also je älter die Menschen werden, desto höher ist das Risiko.
Ja.
Also
leider ist Alter, ne?
Ja, leider.
Immer der schlimmste
ja
selber Risiko. Irgendwo,
ja, das Risiko steigt. Auch wir nehmen mittlerweile Medikamente gegen chronische Erkrankungen ein. Es geht auch an uns nicht vorbei. Aber deswegen ist es ja total spannend. Also wenn das Risiko denn jetzt, sag ich mal, 35% ist, was ist denn das der Alterskohorte? Also wie weit ist denn der aus dem entfernt? Weil nur dann kann man ja auch irgendwas beeinflussen. Das mag ich in diesem Score-System sehr gerne. Und es gibt diese schöne Möglichkeit, das auszudrucken mit diesen bunten Bällen. Und die Leute können zu Hause dann nochmal drüber nachdenken und eine Entscheidung beim nächsten Mal treffen.
Ja, auch da noch wieder, man hat entspannt Zeit. Ne?
Ja, genau.
Ich habe dann noch gefunden, leider ist es ja so, dass diese Risikorechner bestimmte Situationen nicht abbilden. Nicht? Also zum Beispiel LP klein a oder ein erhöhtes ApoB oder sowas. Das geht ja, das geht überhaupt nicht in den Risikoscore ein. Da habe ich dann gefunden, es gibt dann aber die Möglichkeit, dass du ein sogenanntes Risk-Up-Modeling machst. Also, dass du, wenn du sowas hast, dass du dann sozusagen, du findest Zahlen dafür, dass du einen bestimmten prozentualen Aufschlag magst, wenn jemand eben dieses Kriterium mitbringt. Ne? Was ich nicht gefunden habe, oder vielmehr, was es nicht gibt, wo gesagt worden ist, nee, das machen wir nicht, ist ein Risk-Down-Modeling. Das heißt, wenn du jemanden hast, zum Beispiel, der sehr, sehr viel Sport macht und dadurch sein kardiovaskuläres Risiko senkt, nicht? Oder wir haben ja auch Studien dafür, dass Hundebesitzer.
Wollte ich gerade sagen, der Hundebesitzer, ne?
Ein niedrigeres kardiovaskuläres Risiko hat. Risk-Down ist nicht erlaubt.
Ja, es geht nur in eine Richtung.
Es geht nur in eine Richtung.
Ja.
Und es ist so, dass die von der Grundhaltung sind die Rechner so eingestellt, dass sie das Risiko eher überschätzen. Also wir haben so ein paar Sachen, wo man sagen muss, okay, man muss ja ehrlicherweise sagen, das geht ja wieder in Richtung AKDE. Man kann nicht einfach irgendwie so diesen Risikorechner nehmen, da ein paar Zahlen reinhauen und dann weiß man exakt das Risiko seines Patienten für die nächsten 10 Jahre, sondern es ist immer noch was sehr Individuelles. Ich muss von dem wissen, ob der täglich eine Stunde mit dem Hund spazieren geht, nicht, oder mehrfach die Woche Sport treibt. Das muss ich von dem wissen, bevor ich das Risiko beurteilen kann. Und gerade in der Primärprävention, wo die Effekte so gering sind, muss ich das einfach wissen. Ich kann nicht einfach nach Schema F antworten.
Vielleicht wäre das ja so ein guter, finde ich nochmal, wenn wir jetzt so fragen, was sind so auf konkrete Punkte kommen, in der Primärprävention insgesamt sehr vorsichtig und zurückhaltend sein, weil die Effekte so klein sind.
Ja.
Und eben Dinge mit einbeziehen, die gar nicht in dem Risikorechner drin sind.
Ja.
Ja, das glaube ich, das ist ein guter Vorschlag, eine gute Idee von dir und den Menschen eher so als Ganzes betrachten.
Mein Lieber, wir haben jetzt eine lange, lange, lange Vorrede, aber jetzt müssen wir doch unbedingt zu dem Thema kommen. Wie ist es denn bei den Diabetikern? Ich erinnere noch den Satz, den wir früher beigebracht bekommen haben. Die Diagnose des Diabetes bedeutet sofort, dass dieser Patient ein Äquivalent eines kardiovaskulären Ereignisses hat und damit in die Sekundärprävention kommt. Sowas erinnere ich noch.
Das geht zurück auf eine uralte Studie, bei denen man gesehen hat, dass das kardiovaskuläre Risiko von einer bestimmten Gruppe von Menschen mit Diabetes auf dem Niveau startet, bei dem sonst die Postinfarktpatienten stehen. Was, glaube ich, überhaupt nicht betrachtet wird, und das fand ich sehr eindrucksvoll bei der Beschäftigung jetzt nochmal, wir haben ja sozusagen nochmal uns, ich habe mir nochmal drei Studien, die alle im Abstand von ungefähr 10 Jahren publiziert worden sind, zum Thema Cholesterin angeguckt. Was man sieht, ist, dass die Ereignisrate massiv gesunken ist über die Jahre. Und zwar unter der Baseline, also auch unter Placebo-Behandlung. Das heißt, die Häufigkeit von kardiovaskulären Ereignissen ist gesunken. Und das hat ja, alles sind ja alle Statinstudien, das sind alles Patienten, die vorher keine Therapie hatten. Das heißt, an einem Statin kann schon mal nicht liegen, sondern es muss an irgendwas anderem liegen. Und wenn man sich anguckt, zum Beispiel die Begleittherapie in der 4S-Studie, wie viele Leute da eine Blutdrucktherapie hatten, ACE haben, es sind ganz viele Dinge passiert, möglicherweise auch durch andere Umweltfaktoren, dass das kardiovaskuläre Risiko deutlich gesunken ist über die letzten 2 bis 3 Jahrzehnte. So, das heißt, wir haben jetzt eine insgesamt schon eine geringere Ereignisrate. Und ich sage mal, das gilt für Menschen mit Diabetes übrigens besonders stark. Das heißt, diese Position, dass wir Patienten mit Diabetes grundsätzlich als sozusagen mit dem gleichen Risiko wie ein Postinfarktpatient, also in die Sekundärprävention grundsätzlich einordnen sollen, das, glaube ich, ist sicherlich nicht mehr so heutzutage. Aber wenn man sich das anguckt, du hast vorhin gesagt, in der Primärprävention gibt es keinen Mortalitätsvorteil. Das ist bei Menschen mit Diabetes anders. Bei Menschen mit Diabetes gibt es einen kleinen Mortalitätsvorteil bei einer Behandlung mit Statinen.
Egal mit welchem Eingangsrisiko?
Relativ. Also,
okay.
Das ist übrigens auch was. Dafür gibt es ja, also in den unterschiedlichen Kapiteln in dem AKDE-Leitfaden gibt es eben auch Statine in der Primärprävention plus Diabetes. Und da gibt es bei der Gesamtmortalität gibt's einen kleinen Vorteil. Es ist ein kleiner Unterschied in der absoluten Risikoreduktion. der aber auch da, muss man natürlich sozusagen, das gilt nicht gleichermaßen für Menschen mit Typ-1-Diabetes und mit Typ-2-Diabetes. Ich glaube, dass die Menschen mit Typ-2-Diabetes, das wissen wir, haben viel höheres kardiovaskuläres Risiko, weil sie in einer Riesenanzahl auch Bluthochdruck haben, häufig übergewichtig sind. Ich würde sagen, dass die Menschen mit Typ-2-Diabetes haben sozusagen, die sind irgendwo zwischen denen in der Primär- und denen in der Sekundärprävention. Also ich wäre bei Menschen mit Diabetes, wäre ich schneller dabei, eine Statintherapie anzufangen, als bei Menschen, die keinen Diabetes haben in der Primärprävention.
Kommunizierst du das konkret mit deinem Patienten? Machst du es mit Ariba-Risikorechner?
Also zum einen habe ich ganz, ganz viele Patienten, die nehmen schon ein Statin. Also der von anderer Stelle, gar nicht von mir.
Okay.
Also hat der Hausarzt angefangen oder welcher Arzt auch immer hat das schon begonnen. Und dann gucke ich ein bisschen, dann mache ich Risikorechner und gucke sozusagen auf das Cholesterin drauf und versuche aber, also wenn wir über das Cholesterin ins Gespräch kommen, versuche ich sehr das zu machen, das Gesamtrisiko anzugucken. Also was hat der noch? Hat der Bluthochdruck? Mhm. Also für mich wäre auch ein Anhaltszustand, hat der eine Proteinurie?
Ja,
sozusagen, das wäre auch für mich ein wichtiger Risikomarker, zu sagen, das sind Patienten mit einem sehr hohen kardiovaskulären Risiko. Ja. Und vielleicht, jetzt kommen wir schon wieder auf zwei Tabletten gleichzeitig, vielleicht braucht er neben dem Statin auch ein SGLT2-Inhibitor. Oder wenn wir nur eine Tablette machen, würde ich, glaube ich, eher den SGLT2-Inhibitor geben aktuell als das Statin.
Wahrscheinlich
aber,
schon.
Ja, genau. Aber das muss ich auch sagen, das ist das, was mir, also doch, das bringt mir Spaß, zusammen mit den Patienten rauszufinden, was könnte der optimale Schritt für ihn jetzt sein. Und ich rede auch mit den Leuten, was denken Sie, was geht denn? Geht eine zusätzliche Tablette? Genau. Sie haben jetzt schon 6.
Ja.
Ich weiß schon, dass 6 schwer ist einzunehmen. Ist das realistisch, dass Sie noch eine 7. Tablette nehmen?
Genau.
Oder können Sie vielleicht sich vorstellen, was anderes zu machen? Ne? Halbe Stunde spazieren gehen. Also ich versuche sozusagen so ins Gespräch mit den Leuten zu kommen und da spielt der Risikoscore spielt eine gewisse Rolle, weil wir so ein bisschen Anhalt dafür haben, für Daten. Deswegen, ich bin ähnlich wie du, bin ich doch sehr irritiert, wie unscharf der ist, wie unpräzise der ist. Mhm. Aber es ist für mich nur ein Baustein. Ich mache das genauso wenig, wie ich sozusagen einfach mich an LDL-Zielwerten nur daran orientiere, mache ich auch nicht, dass ich das nur mit dem Risikoscore mache, sondern das ist ein Anhalt für was. Mhm. Aber ich finde den Gedanken, den du gemacht hast, ich hätte das fast Upcoding genannt, hieß Upgrading, ne?
Risk-Up-Modeling.
Risk-Up-Modeling. Ich glaube, ich werde in Zukunft nach diesem Gespräch mal viel stärker nochmal auch in Richtung gucken von Risk-Down-Modeling.
Ja.
Also die Leute zu fragen, was machen sie denn? Wie viel bewegen sie sich denn?
Ja, ne? Haben sie einen Hund?
Haben Sie einen Hund?
Ja.
Ja. Und wahrscheinlich wird doch derjenige, der am Schreibtisch sitzt, ein anderes Risiko haben, als der Postzusteller ist.
Ja, genau.
Ja? So. Also das ist, ich glaube, das muss man viel, viel stärker betrachten. Aber ich würde sagen, auf deine konkrete Frage, für mich sind die Menschen mit Diabetes sozusagen, rutschen ein bisschen näher ran an Therapie, als jemand, der keinen Diabetes hat an der Primärprävention.
Ja. Ich frage immer die berufliche Tätigkeit ab, ne? und dann kommt ganz oft IT-Entwickler oder Software-Entwickler. Dann habe ich immer den blöden Spruch drauf und sage, ach, ich hätte mir so gewünscht, sie wären Landschaftsgärtner. Weil man die Leute möchte man ja eigentlich, denken wir doch, dass Bewegung das Allheilmittel überhaupt für alles Mögliche ist. Ne? Mhm. Wir brauchen mehr Landschaftsgärtner.
Ja, also ich versuche hier mal was ich immer überrascht bin, ich versuche mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, was haben sie denn früher, haben sie früher Bewegung gehabt, haben sie früher Sport gemacht?
Ja.
Und ich bin immer wieder irritiert, dass Leute, denen ich das nie im Leben zugetraut hätte, in ihrer Jugend auf hohem Niveau zum Beispiel, weiß nicht, Handball gespielt haben oder so, fällt mir gerade ein Patient ein, wo man denkt, und ich glaube, bei Bewegung ist es ja nicht wichtig, welche Bewegung das ist, sondern es muss eine Bewegung sein, an der die Leute Freude haben.
Ja.
Ja. Und Leute, die keine Freude an Bewegung haben, die wirst du dazu auch nicht bekommen.
Ja.
Das versuche ich auch nicht, weil das finde ich dann irgendwie auch nicht nett, ne? Aber Leute, wenn du so ein kleines Leuchten in den Augen kriegst, wenn die irgendwie erzählen, was sie früher gemacht haben, woran hätten sie denn heute Freude? Und das irgendwie rauszufinden, und ich glaube, das ist ja, genau, das konkurriert nicht mit einer anderen Tablette um die Einnahmetreue.
Ich denke, wir sollten so langsam uns zusammensammeln. Ich habe noch ein Thema für uns, was ich mitbringe aus der Blutdrucktherapie. Da haben wir ja gesagt, dass es immer eine optimale Dosis gibt, die den Blutdruck senkt und dass eine Verdoppelung der Dosis nur noch wenige Millimeter Hg weitere Blutdrucksenkung. Und deswegen also Ramipril über 5 Milligramm, Candesartan über 16 und macht in der Blutdrucktherapie keinen Sinn. Dann habe ich geguckt, wie ist denn das mit der Dosis-Wirkungsbeziehung von Statinen? Und habe gefunden, da gilt das gleiche Prinzip. Das heißt also, du kriegst ja in der Regel eine maximal 50-prozentige Cholesterinsenkung auf eine ordentliche Dosis zum Beispiel von Atorvastatin 40 oder Rosuvastatin 10 Milligramm. Empfohlen oder sagen wir mal, zugelassen sind diese Medikamente ja Atorvastatin bis 80 und Rosuvastatin bis 20. Die weitere Cholesterinsenkung, hast du eine Vorstellung, wie viel man noch kriegt, wenn man die Dosis verdoppelt, also auf 80 oder 20?
In Zahlen fürs Cholesterin hätte ich
6%.
Okay.
6% weitere. Sodass man sagen muss, das ist ganz analog, eigentlich wie in der Blutdrucktherapie. Es macht keinen Sinn, die Atorvastatin-Dosis über 40 und die Rosuvastatin-Dosis nur über 10 Milligramm zu steigern. Das sind auch, muss man sagen, die modernen, potenten, langwirksamen Statine, die man egal zu welcher Tageszeit geben kann. Wir sind ja noch groß geworden, dass man das immer abends geben muss.
Ja,
weil die interne Cholesterinsynthese in der Leber in der Nacht stattfindet und die hatten alle eine sehr kurze Halbwertszeit, die nur so irgendwie über 2-3 Stunden war. Aber das kannst du mit den modernen, kannst du geben, wann du willst.
Jetzt muss ich aber bevor wir ganz zum Ende kommen, müssen wir doch, glaube ich, nochmal an einer Grundfesten rütteln. Nämlich der Frage, ob es denn wirklich einen direkten und linearen Zusammenhang zwischen Risiko und LDL-Cholesterin gibt. Weil das muss man, also wir haben vorhin einmal die Improve-It-Studie erwähnt, bei der ist eine Statin, also Simvastatin plus Ezetimib. Da muss man einmal sagen, das ist eine einzige Studie, in der es einen Vorteil gab für Ezetimib.
Ja.
Und es gibt ansonsten stapelweise Studien mit Ezetimib in Monotherapie. Das senkt sehr schön das LDL-Cholesterin, aber war überhaupt nicht das kardiovaskuläre Risiko.
Keine Endpunkte. Ja.
Das heißt, wir müssten an dieser, also auch das ist ja, finde ich, ist ein harter Schlag gegen die Zielwert-Titration.
Ja.
Wenn wir Substanzen haben, die das LDL senken, aber nicht das Risiko. Und möglicherweise sind es ja ganz andere Effekte, die Statine haben. Weiß ich nicht, antiinflammatorische Prozesse in der Gefäßwand, also die das auslösen. Mhm. Und Gleiches gilt ja übrigens auch dann, wenn wir dann in den nächsten Schritt gehen, wenn diese strengen LDL-Zielwerte nicht erreicht werden, wäre einer der Schritte ja ein PCSK9-Hämmer. Der Wirksamkeitsnachweis von PCSK9-Hämmern ist auch sehr umschrieben. Also an dieser Idee, dass es sozusagen einen direkten Zusammenhang zwischen LDL-Cholesterin und sozusagen dem Nutzen einer Senkung des LDL-Cholesterin, da muss man, glaube ich, einfach sagen, das ist nicht bewiesen.
Das ist nicht bewiesen.
Nee. Und das ist übrigens, das kann ich nochmal zurückgehen, sozusagen das an den Anfang, wie ist denn der Lipidleitfaden der AKDE entstanden? Der ist dadurch entstanden, dass wir in einer Anhörung vom gemeinsamen Bundesausschuss, da ging es um eine Substanz, die das Cholesterin senkt, haben die anderen Fachgesellschaften, die das total toll fanden, die neue Substanz, die kein Statin war, gesagt haben, jetzt müsse man doch endlich mal aussprechen, das, was die AKDE hier macht, sei gefährlich. Und es sei ja bewiesen, dass egal welche Art von LDL-Cholesterinsenkung, egal womit man das macht, auf jeden Fall das Risiko senkt und das Leben verlängert.
Oh, da hat sich aber jemand sehr weit nach vorne gemacht.
Ja, da hat sich jemand sehr weit nach vorne gemacht. Und bevor wir uns da gestritten haben, haben wir gesagt, offensichtlich ist es an der Zeit gewesen, sich da mal sozusagen das nochmal anders anzugucken. Und so ist dieser Leitfaden entstanden als Reaktion darauf. Und
okay.
Das, was uns immer gezeigt wird an Grafiken, wo sozusagen das kardiovaskuläre Risiko quasi linear zum LDL-Cholesterin sinkt, das sind historische Daten. Und je höher das Risiko ist, desto älter ist die Studie. Und bei den neueren Studien ist insgesamt das kardiovaskuläre Risiko geringer. Und das ist, glaube ich, der Effekt von ganz vielen Interventionen.
Und es sind nur relative Risikoreduktionen, die aufgetragen werden.
Ja.
Nicht, denn es gilt immer noch das, was wir ja schon mehrfach jetzt gesagt haben. Je höher jemand ein Risiko hat, desto mehr profitiert er. Und je kleiner das Risiko wird oder je kleiner sozusagen dann auch das LDL-Cholesterin, da wird der Effekt ja auch immer kleiner. Mhm. Es gibt ja eine Empfehlung, dass bei Leuten bei Statinintoleranz Ezetimib verschrieben bekommen sollen. Das ist sogar, sag mal, gegen wissenschaftliche Evidenz. Also nicht nur sozusagen, es gibt keine, sondern wir wissen, dass Ezetimib alleine nicht wirkt.
Ja. Und das mit der Statinintoleranz jetzt, wir machen nicht noch das ganze Feld von Bempeduinsäure auf, dann reden wir noch eine Stunde.
Ja, genau.
Aber auch, ne, also diese Frage von, die Definition von Statinintoleranz ist ja auch eine spannende Frage, ne, wie das wirklich definiert ist. Mich würde total eine Frage am Schluss interessieren, die ich dir einmal stellen würde. Droht einem denn irgendwas? Also wir fordern ja relativ deutlich auf, in der Primärprävention nicht das zu tun, was in der ESC-Guideline steht. Mhm. Also damit wäre man, ist das strafbar, Ingo, wenn man sozusagen gegen eine, weil ja, das ist ja, also das hatten wir bei der Leitlinienfolge ja auch schon sozusagen, es gibt so ein, da wird so ein Druck von oben nach unten weitergegeben. Eine renommierte Institution gibt eine Leitlinie raus, in der sagt der Kardiologe dem Hausarzt oder dem Diabetologen, was er zu tun hat, weil sonst muss er nachts so viel aufstehen, weil er so viele Herzkatheteruntersuchungen machen muss. Und der Arzt gibt es weiter an den Patienten. Das heißt, wir haben so eine Kaskade von Druckweitergabe, weil das in so einer Guideline drin steht. Mir wäre das nochmal ganz wichtig zu überlegen, droht einem irgendetwas, wenn man gegen diese Guideline verstößt?
Nein, es droht dir ja nichts, wenn du ein Konzept hast. Und ich finde, wir haben ja ein ganz klares Konzept jetzt formuliert, also insbesondere für die Primärprävention, dass man sich eben das individuelle Risiko seines Patienten sehr genau angucken muss. Wir haben über die Einschränkungen gesprochen, dass wir kein leichtes Instrument zur Verfügung haben, mit dem man das machen kann, sondern dass man sich seinen Patienten angucken muss und eben auch mit dem reden muss. Und dann finde ich, ist das ist ja das typische Gebiet für eine Shared Decision.
Absolut.
Wir legen unser Wissen offen und auch das, was wir vielleicht noch nicht wissen, und der Patient entscheidet mit. Das fällt uns ja in der Sekundärprävention viel leichter. Ne? Da können wir ja sagen, der Nutzen ist wirklich hart erwiesen. Nehmen Sie mal diese Pille, ne? Ich würde es auch machen in Ihrer Situation. Nicht? Und das ist ja in der Primärprävention anders.
Ja, und ich finde, bei der Primärprävention erlebe ich das, also Shared Decision Making bedeutet aber eben auch, dass ich es aushalten muss und ertragen muss, dass wenn der Patient eine andere Entscheidung trifft, als ich sie treffen würde. Ja. Und ich kenne mittlerweile mehrere Patienten, bei denen ihre Kardiologen oder Hausärzte gesagt haben, wenn sie in ihrer Situation kein Statin einnehmen, dann kann ich sie nicht weiter behandeln. Und dass diese Art von Haltung geht überhaupt nicht. Ja, also, und es ist nochmal, und es ist jetzt ja nicht so der septisch auf dem Tisch liegende Patient, der jetzt die Blinddarmoperation verweigert, wo man weiß, der wird unweigerlich dann sterben, sondern wir reden über kleine Nuancen von Risikounterscheidung. Ja. Und ich glaube, das muss man sich immer noch mal wieder, so wie du es auch gesagt hast, noch mal in Erinnerung rufen, dass das in der Primärprävention sind, das kleine Schrauben, an denen wir drehen.
Ja. Wollen wir noch mal zusammenfassen?
Gerne.
Was wir heute erarbeitet, schrägstrich besprochen haben. Also ich fange mal an mit der Sekundärprävention. Ich glaube, da sind wir uns einig, der Nutzen ist unbestritten. Das würden wir vorbehaltlos empfehlen.
Ja,
also ja. Okay. Primärprävention schon schwieriger. Da ist der Nutzen ja nicht sofort klar, ne, sondern der Nutzen ist risikoabhängig. Und da wäre meine Haltung, ich würde überhaupt erst über eine Behandlung nachdenken, wenn das 10-Jahres-Risiko über 10% geht.
Absolut, das ist ja auch sozusagen jetzt es ist ja nicht so lange her, da mussten es noch 20% sein, damit es eine Kassenleistung war, auch wenn das nie jemand geprüft hat aus meiner Sicht. Das ist jetzt bei 10%, ich glaube, diese Schwelle ist sinnvoll. Und ich glaube, wir würden ja sagen, wenn das Risiko, 10-Jahres-Risiko über 10% ist und wir sagen, man würde über eine Behandlung nachdenken und das vielleicht mit dem Patienten diskutieren, würde man dann aber sicher keine Zielwert-Titration machen,
genau,
sondern würde mit dem Konzept Fire and Forget eine Standarddosis von einem Statin nehmen und dann nicht weiter drüber nachdenken.
Also das Arzneimitteltelegramm sagt ja dann eine moderate Dosis eines potenten Statins, weiß nicht, Atorvastatin 20 oder der Größenordnung.
Ja, ne? Genau.
Wären wir doch dann. Ne? Dann würde ich gerne ein Kaviat aussprechen, dass die gängigen Risikorechner dir eben das Risiko die wichtigste Information ist ja, es filtert nicht alle Leute raus, die im Risiko stehen, sondern die Sensitivität ist zum großen Teil unter 50%. Das heißt, man muss immer noch sich seinen Patienten ganz genau angucken. Würdest du mir zustimmen?
Ja, absolut. Also die Risikobetrachtung ist individuell und daran ist, würden wir doch sagen, der Risikorechner kann dazu ein Baustein sein, aber er ist nicht der alleinige.
Genau.
Jo, sehr gut. Das sehe ich auch ganz genau so.
Höchstdosen von Statinen sind zu vermeiden. Wenn wir an die Höchstdosen gehen, haben wir immer mehr Nebenwirkungen, aber wir kriegen zu der moderaten Dosis, wenn wir dann auf die Höchstdosis gehen, nur noch eine ganz minimale Cholesterinsenkung.
Genau, und wir würden, ganz besonders gilt dies für Patienten über 75, bei denen der Effekt der Statine schon gering ist, wenn überhaupt nachgewiesen, und bei denen das Risiko für Nebenwirkungen deutlich höher ist bei höheren Dosen.
Und dann die Botschaft, dass der Effekt, bis er eintritt, lange dauert. Dass also insbesondere in der Primärprävention man mit 3 bis 5 Jahren rechnen muss, bis überhaupt der Patient 3 bis 5 Jahre Einnahme, bis er überhaupt beginnt zu profitieren. Ja.
Das heißt, der Patient muss bei allen seinen Erkrankungen eine Lebenserwartung haben, die darüber hinausgeht.
Genau.
Möglicherweise auch deutlich hinausgeht. Und Also natürlich haben wir überhaupt kein Problem, wenn wir einen Patienten haben, der da mit einem aktiven Malignom sitzt, dann ahnen wir, dass die Lebenserwartung eingeschränkt ist. Wo ich das immer wenig im Blick habe, sind die Patienten mit Herzinsuffizienz, die ja zum Beispiel eine extrem häufig eine sehr ganz eingeschränkte Lebenserwartung haben und eine schlechte Prognose haben. Und da muss man sich wirklich überlegen, ob die einen Benefit davon haben.
Völlig richtig. Und dann sag du doch nochmal ein Schlusswort zu den Diabetikern.
Menschen mit Diabetes, mit Typ-2-Diabetes sind aus meiner Sicht immer noch, wenn die keine manifeste KHK haben, sind wir im Bereich der Primärprävention. Aber sie sind stärker in der, auch bei moderaten LDL-Cholesterinwerten, sind sie stärker in der Nähe von einem Benefit, so dass ich sozusagen bei Patienten mit dem Typ-2-Diabetes eher großzügiger wäre mit der Therapie, auch in der Primärprävention, als ich es bei Menschen wäre ohne Diabetes. Es gibt keinerlei Daten zum Thema Cholesterinsenkung bei Typ-1-Diabetikern. Und ganz ich glaube, und bei denen wäre ich, auch wenn das mittlerweile überall anders steht und dass alle Patienten mit einem Typ-1-Diabetes von mehr als 10 Jahren einen Cholesterinsenker nehmen sollen, das mache ich definitiv nicht. Die Datenbasis dafür ist null.
Ja.
Und wenn man sich überlegt, dass das mediane Manifestationsalter für Typ-1-Diabetes ist, glaube ich, 12 oder 13. Das heißt, wir würden laut an jetzt anfangen, 22- und 23-Jährige unabhängig von jeglicher Betrachtung im Statin zu behandeln. Das halte ich nicht für sinnvoll. Dafür gibt es keine Daten.
Und ich verstehe dich richtig, dass du in der Primärprävention von Typ-2-Diabetikern auch nicht auf Zielwerte gehst.
Nein.
Ja, okay.
Das tue ich nicht.
Okay. Ich glaube, das ist unsere längste Folge, aber es war auch ein extrem wichtiges Thema. Und ich hoffe, dass ihr da draußen dran geblieben seid und wir euch viele neue Informationen mitgeben konntet und diese Folge für euch einen Mehrwert geboten hat. Wir bedanken uns ganz doll fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank.
Bei unserer Jubiläumsfolge und bleibt uns gewogen.
Genau, und ich finde, beim Jubiläum darf man auch mal länger bleiben, länger sein. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.